Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Sie sind die eifrigsten und auch effektivsten Gartenhelfer. Sie arbeiten fast ohne Pause, bei gutem Wetter sogar 7 Tage in der Woche, von morgens bis abends zum Sonnenuntergang. Und ohne sie hätten wir kaum Obst an den Bäumen und Büschen. Und die Welt, wie wir sie kennen, könnte wahrscheinlich nicht so weiter existieren. Insekten und allen voran die Honig- und Wildbienen sind ungemein wichtig für den Garten, für das Bestäuben in der Natur und eben damit auch für uns Menschen. Und sie sind stark bedroht, brauchen dringend unsere Hilfe und darum soll es in diesem Podcast gehen. Was können wir im Garten für Insekten tun? Welche Pflanzen sind wichtig für sie? Und was brauchen sie, um zu überleben? Darüber spreche ich mit Dr. Burkhard Spellerberg, dem Vorsitzenden des Vereins Rosen und Gartenwelten in Hannover. Hallo Burkhard, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo Ralf, ich freue mich auch. Guten Morgen.
Ja, und ich bin Ralf Walter, Hörfunkredakteur beim NDR und da zuständig für das, wie ich finde, wunderschöne Thema Garten. Ja, und um mal zu verdeutlichen, wie wichtig die Bienen und auch andere Insekten sind, mal ein paar Zahlen. Knapp 80% der Pflanzen sind darauf angewiesen, dass sie fremdbestäubt werden, in der Regel eben von Insekten. Und diese Aufgabe erfüllen zu 80% gerade die Wild- und Honigbienen. Ja, das ist eine gewaltige Leistung, die da Jahr für Jahr erbracht wird. Den Bienen geht es schlecht, Burkhard. Warum eigentlich?
Naja, den Bienen geht es deswegen schlecht, weil immer mehr Pflanzen, die bienenfreundlich sind, wegfallen. Und natürlich muss die Landwirtschaft großflächig anbauen, um wirtschaftlich zu produzieren. Aber das geht irgendwo dann zu Lasten der Insekten, der Bienen. Und man kann allerdings sagen, es geht zu Lasten der Insekten hauptsächlich. Bei den Honigbienen haben wir einen erfreulichen anderen Trend durch zum Beispiel sehr viele Hobbyimker.
Aber eben diese Monokulturen, das ist gesagt, so riesige Maisfelder, da ist für die Bienen nicht zu holen.
Da ist für die Bienen sehr wenig zu holen und deswegen gibt es ja auch das Programm der Bundesregierung, Randstreifen mit Blühpflanzen einzusehen, damit dort die Insekten dort Nahrung finden. Aber insgesamt muss man sagen, geschieht zu wenig. Aber heißt eben, was die Landwirtschaft nicht leisten können wir doch in unseren Gärten wunderbar ergänzen durch Pflanzen, die insektenfreundlich sind.
Genau, und ich bin gestern Vormittag mit meiner alten Zünder, mit so einem Moped, mal so ein bisschen übers Land gefahren, so schön geknattert. Und da bin ich auch an vielen Feldern vorbeigekommen und du hast es schon angesprochen, dass du tatsächlich an den Randstreifen Mohn, roter Mohn, soweit das Auge reichte, das sah schon mal ganz toll aus.
Ja, das finde ich ganz klasse und ich finde, das sollte noch viel mehr unterstützt werden und man kann also, sagen wir mal jetzt, die Landwirtschaft bieten da noch viel mehr zu tun. Und auf der anderen Seite können wir ja als Privatleute in unseren Gärten auch einiges tun, um die Insektenvielfalt wieder zu fördern. Wenn man gerade die sehr schönen blühenden Pflanzen jetzt zurzeit sieht, hier Mitte Juni, das summt und brummt im Garten und das ist toll. Und wir müssen natürlich auch bedenken, es hängt immer davon ab, wie groß ein Garten ist. Wenn man die großen Gärten sieht, die etwa 30, 40 Jahre alt sind, wo große Flächen sind, da kann man sehr viel mehr tun als zum Beispiel oder leichter tun als in einem kleinen Garten, weil Grundstücke nun mal heute sehr teuer geworden sind und klein geworden sind.
Also ich habe bei mir auf der Terrasse auch verschiedene Kräuter stehen in Kübeln, unter anderem auch Schnittlauch. Und der Schnittlauch hat jetzt wunderbar geblüht und als ich daneben saß, da kamen ganz, ganz viele Hummeln und haben sich da bedient. Also das war auch schön anzusehen.
Genau, und das sind gerade bei den Kräutern, wenn man zum Beispiel Thymian dort noch erwähnt, der zurzeit blüht, wo viele Insekten sich wohlfühlen und die Blüten anfliegen. Oder die Aktion mit den gelben Balkonkästen, das heißt Bee dabei, ist auch eine ganz tolle Aktion, um dort auf dem Balkon etwas für die Insekten zu tun. Wir kommen ja später nochmal dazu. Das sind alles tolle Entwicklungen, um die Insektenvielfalt zu fördern.
Also wir können durchaus etwas machen, wir müssen uns nur aufraffen und oft ist es gar nicht so schwierig, das sprechen wir auch noch drüber, was man eben alles so einhalten kann, damit sich Biene, Hummel und Co. wohlfühlen bei uns. Zunächst sieht das ja vielleicht auch erstmal so aus wie der Kampf David gegen Goliath, oder?
Also. Ja, da sagt man so, das ist immer ein nettes Beispiel, aber ein nettes geflügeltes Wort, aber ich glaube, dass wenn wir etwas tun, es geht nicht darum schwarz-weiß zu malen, sondern wenn wir etwas tun, jeder tut etwas im Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse, das zusammen. Die Summe der kleinen Maßnahmen sind klasse und die ergeben schon eine tolle Wirkung auf die Insektenvielfalt. Also jammern und klagen hilft nicht, packen wir es doch mal an.
Es geht nicht nur um die Privatgärten, sondern Friedhöfe zum Beispiel. Gibt es ja in jedem Ort. In Großstädten haben wir ganz viele Friedhöfe mit viel Fläche. Und da geht es auch darum, die Friedhöfe anders zu bepflanzen, also die Grabgestaltung auch zu verändern. Da gibt es auch Projekte hier in Niedersachsen. Und da ist schon einiges bewirkt worden.
Genau, wunderbar. Das heißt also weg von irgendwelchen Koniferenhecken oder Buchsbaumpflanzungen auf dem Friedhof, die sowieso nicht mehr so gerne gesehen werden. Aber Pflanzenvielfalt ist erforderlich. Und das ist ja auch eine Vielfalt, die nicht zu stark wächst und auch eine Vielfalt, die für den kleinen Geldbeutel, sage ich mal, auch bezahlbar ist. Es ist ja nicht allzu teuer, etwas für blühende Pflanzen zu tun.
Genau, dann öffnen wir mal so ein bisschen das Portemonnaie und legen los und schauen zunächst auf die Pflanzen, die für Insekten wichtig sind und ihnen Nahrung liefern. Dazu gehört natürlich, dass ich mir zunächst Gedanken auch über die Blüten dieser Pflanzen machen muss, denn die Insekten kommen ja nicht überall gut ran. Also wie sollte die Blüte aussehen?
Am besten natürlich eine nicht gefüllte Blüte, also dort, dass man praktisch in den Blütenboden schaut, einige Blütenblätter, dass die Insekten es leicht haben, die Blütenbasis, Nektar und Pollen aufzusuchen. Das heißt, eine gefüllte Rose, die sehr stark gefüllt ist, da hat's die Biene sehr schwer oder das Insekt oder die Hummel sehr schwer, dort an die Nahrung zu kommen. Das heißt, kleine offene Blüten oder große offene Blüten sind wunderbar.
Gut, wer aber jetzt trotzdem eine bestimmte Rose im Garten haben möchte, die auch eine gefüllte Blüte hat, kann man auch machen, aber eben daneben eben die anderen, die du gerade angesprochen hast.
Ja, natürlich.
Also, ungefüllte offene Blüten sind wichtig und bei den Gehölzen, die in unseren Gärten den Insekten das Überleben erleichtern, welche wären das?
Bei den Gehölzen muss man sehen, fängt es ja im Frühjahr an, es geht ja darum, möglichst
über das Jahr,
wenn das also warm wird, den Insekten etwas zu bieten. Es fängt an mit der Hammamelis. Es gibt zum Beispiel auch die Winterheide, ein Heidegewächs, das im Frühjahr blüht, das von vielen Hummeln angeflogen wird. Es beginnt also mit der Hammamelis, dann gibt es die
Kornel. Das ist die Zaubernuss.
Die Zaubernuss, ganz tolle
gedrehte Blütenblätter hat.
Tolle, aber das kann man sehen, dass die dann als erste angeflogen wird. Gut, die passt nicht in jeden kleinen Garten, aber dann gibt es natürlich dann auch in dem, sagen wir mal, im Heckenbereich die Schlehe, dort die wunderbar blüht. Es gibt den Weißdorn, der anfängt, die Kornelkirsche, die Felsenbirne, das sind große Gehölze, die blühen. Und dann natürlich gibt es ja auch für Insekten Pappelweiden, aber die sind mehr für den natürlich, für den Außenbereich.
Für den kleinen Garten hinterm Haus.
Nein, bestimmt nicht so das Richtige. Sondern es sind die Zwerchgehölze, die toll blühen. Und das heißt eben, der Feuerdorn blüht sehr frühzeitig. Der Efeu mit der Blüte wird von vielen Insekten angeflogen, ist einfach sehr schön. Also man muss sich ein paar Gedanken machen. Und dann kommen wir ja dann in das Jahr, wo dann sicherlich die Rose blüht, wo die Deutzige blüht, wo der falsche Jasmin blüht und so weiter und so fort. Also da gibt es einen reichen Reigen an Pflanzen, die toll blühen.
Und bei den Stauden, was wäre da zu empfehlen?
Bei den Stauden fängt man natürlich an und sagt, das sind ja erst die Frühlingsblüher. Das sind dort die Narzissen, das ist der Blaustern, das ist der Krokus und der wunderbar blüht. Und dann kann man sehen, es sind etwas kälter, aber dann wird Krokus, der Blaustern, der Märzenbecher oder Schneeglöckchen.
Genau.
Werden gerne von den Insekten angeflogen, früh im Jahr.
Also auch die Winterlinge, die ja schon dann natürlich im Februar rauskommen. Also da muss man dann schon drauf achten, dass man wirklich, wenn es losgeht mit den Wildbienen, die fliegen ja eher, also was die Temperatur anbelangt, als die Honigbienen, die brauchen dann schon im Februar ordentlich Nahrung und dann ein Angebot.
Die brauchen brauchen dieses Angebot von diesen Zwiebelgewächsen, die dann im Frühjahr sehr, sehr früh blühen. Und das ist dann schon bei leichtem Sonnenschein, wenn es etwas wärmer wird, 8 bis 10 Grad, ein tolles Summen zu beobachten. Und die haben ja auch Platz im ganz kleinen Garten, in einer kleinen Ecke.
Ja, und dann müsste ich praktisch im Herbst auch loslegen und die Zwiebeln in den Boden setzen, damit die im nächsten Spätwinter oder Vorfrühling dann auch rauskommen.
Genau, dann einfach mal ein wenig experimentieren, im Herbst diese Zwiebeln setzen und mal sehen, was dann im Frühjahr blüht bzw. wächst und blüht.
Und wir sehen mal wieder, es hängt alles ganz toll zusammen. Wir freuen uns, also wir Menschen freuen uns, wenn es früh im Jahr losgeht mit bunten Blüten und gleichzeitig haben dann auch die Insekten was davon.
Natürlich. Und das sieht klasse aus, gerade wenn man sieht Schneeglöckchen dort, der Blaustern, die Winterlinge, der Märzenbecher. Das ist eine tolle Farbenvielfalt, die im Frühjahr beginnt und dann beginnt auch der Insektenflug natürlich darauf.
Wenn wir jetzt hier immer so pauschal von Honig und Wildbienen sprechen, dann vereinfachen wir doch ziemlich, denn in Deutschland gibt es allein bei den Wildbienen mehr als 500 verschiedene Arten und ca. 40% davon sind im Bestand sehr bedroht. Oft ist es ja so, dass jede Art ihre speziellen Pflanzen hat, auf die sie sozusagen abfliegt. Also müsste ich gerade für die wirklich sehr bedrohten Bienen dann etwas in den Garten setzen.
Ja, da muss ich etwas mit meinen Möglichkeiten spielen. Die Holzbiene, die Mauerbiene, die Sandbiene, das sind sehr kleine Insekten, man meint häufig, das ist eine Biene oder eine Wespe, ist es nicht. Es ist eine von diesen sogenannten Solitärbienen und die haben sehr unterschiedliche Ansprüche. Die einen leben dort mehr in dem Bereich, dort in den senkrechten Bereichen, wo also Wände angeflogen werden. Die Sandbiene lebt sehr gerne dort, also halt nicht sehr gerne, sondern sie braucht etwas Sand im Boden und nistet dort und fühlt sich da sehr wohl. Da kann man sehr schnell etwas bewegen.
Und was du schon angesprochen hast, die Sandbienen, da gibt es einen Begriff, den habe ich auch jetzt erst kennengelernt. Sandarium lautet der.
Ja.
Sandarium, also das ist dann so eine Art Nisthilfe für Sandbienen, denn die allermeisten Wildbienen, ja, die nisten im Boden und nicht irgendwo an den Wänden oder im Holz. Und da kann man halt so einen Sandhaufen anlegen. Man muss ein bisschen schauen. Der sollte so 40 mal 40 Zentimeter in der Grundfläche vielleicht haben. Auch nicht zu flach, also schön hoch. Und bei dem Sand, also nicht irgendwie Spielplatzsand irgendwo wegklauben, der ist nicht so gut geeignet. Nein. Und das macht man ja auch nicht.
Nein.
Also dieser Sand, der müsste dann schon gekauft werden, sollte einen kleinen Lehmanteil haben, damit er, wenn sich da die Biene etwas reinbaut, damit das nicht gleich wieder zusammenfällt. Oben drüber vielleicht so ein paar Zweige mit irgendwelchen Dornen oder Stacheln dran, damit vielleicht die Katzen nicht gleich da rumklauben. Und dann kann man sehen, wenn das auch ein bisschen südlich ausgerichtet ist, dass sich da auch die Sandbienen dann wohlfühlen.
Genau, das ist im Bereich der Insekten, die praktisch ihre Nistplätze an der Erde haben. Und du hast angesprochen, einen Sandhaufen mit grobem Sand und etwas vielleicht ein Gitterstein, leicht zerbröselt dort reingemischt. Das ist eine tolle kleine Ecke. Und man kann dann beobachten, wenn die Sonne scheint, wie dieser Sandhaufen dann von den Insekten aufgesucht wird und wo wir schon an der Erde sind. Wenn man zum Beispiel einen Tontopf irgendwo im Garten eingräbt leicht mit dem Loch nach oben, kann man feststellen, wie Hummeln dort das aufsuchen. Also man kann Freude daran finden, solche kleinen Nistmöglichkeiten zu schaffen. Das geht ja darum, nicht generell ein Riesenprojekt zu starten, sondern überall kleine Details, die in der Summe dann eine tolle Wirkung ergeben.
Und
zusammen mit blühenden Pflanzen natürlich.
Und vielleicht auch gemeinsam mit den Kindern oder Enkelkindern,
natürlich,
die ja auch gerne basteln. Und wenn es um Tiere geht, und da hat man so einen kleinen Privatflugzoo vielleicht.
Ja, genau, das sind wir dann schon. Flugzoo ist ein tolles Wort. Vom Flugzoo komme ich zum Insektenhotel, also das Vier-Sterne-Hotel sozusagen.
Ja, also das kann man auch noch ein bisschen in die Nähe stellen. Aber ich habe auch mal gelesen, dass die Wildbienen, also in diesen, oder andersherum, in diesen Insektenhotels gibt es ja auch dann so gebündelte Stängel, die liegen dann waagerecht und da können dann die Bienen in diese Hohlräume reinfliegen. Aber eigentlich steuern die in der Natur senkrechte Stängel an und bohren dann oben was rein. Ne?
Ja, da muss man unterscheiden. Das ist spannend zu sehen. Es gibt viele Insekten, die brauchen die senkerechten Stängel. Und die ist zum Beispiel senkerechte Stängel. Ich komme gleich nochmal zum Insektenhotel. Die senkerechten Stängel, das sind zum Beispiel Material, das man aus Himbeeren schneiden kann oder aus Holunder. Und das wird von bestimmten Käfern oder auch Insekten genommen als Nisthilfe oder auch für die Überwinterung. Die muss ich senkrecht hinstellen. Mhm. Also ich nehme zum Beispiel ein Bündel an Stängeln, sei es holzige oder sei es krautige, zum Beispiel von den Zierdisteln, die haben lange Stängel, und stelle sie senkrecht in eine Ecke im Garten. Dann habe ich mein Fluchzoo, wie du sagst, mit den Sandbienen. Ich habe meine senkrechten Stängelbunde, die ich dort aufstelle. Und dann natürlich dazu das Insektenhotel. Und in der Tat, da gibt's aber auch viele, diese sogenannten Solitärbienen, die kleinen Insekten, die suchen auch waagerechte Löcher auf. Und da habe ich zu Hause auch sehr viel experimentiert mit Gittersteinen. Wir haben was mit Lehm verschmiert. Und dann habe ich zuerst mal einen 10 mm Bohrer genommen und habe dann gebohrt und festgestellt, war viel zu groß das Loch. Dann also natürlich geschaut und gelernt, zwischen 3 und 8 mm sollen diese Löcher groß sein. Zum Beispiel habe ich mehrere Birkenhölzer genommen, habe die entsprechend mit Löchern versehen und sie werden wunderbar aufgesucht, jedes Jahr.
Und sollten die dann auch so ein bisschen schräg von unten nach oben gebohrt werden, damit vielleicht nicht Regenwasser reinläuft?
Das ist eine Maßgabe. Ich habe einfach mal wild drauf losgebohrt, 3 bis 8 mm, und war dann nachher überrascht, wie häufig gerade solche Gebilde angeflogen werden. Also das sogenannte Vier-Sterne-Insektenhotel.
Also man kann viel machen im Garten und es sieht auch toll aus und man ist der Natur verbunden und man tut auch etwas für die Natur und die Bienen geben es einem ja zurück, denn sie bestäuben ja.
Sie bestäuben, die Insekten sind da, es ist eine Vielfalt. Ich kann also eine Menge erreichen durch Pflanze, durch Material. Und ich meine auch, Ziel ist ja einfach, dass man auch in einem kleinen Garten etwas umsetzen kann. Es geht nicht darum, in den großen Gärten, die, was weiß ich, ab 700 bis 2000 Quadratmeter groß sind, die können Blühstreifen anlegen, die können wunderbar eine Wildblumenwiese anlegen. Aber in einem kleinen Garten, der vielleicht nur 200 Quadratmeter hat oder weniger, da ist das etwas schwierig. Aber auch dort gibt es ja die Möglichkeiten, wir haben einige genannt.
Und wenn ich Rasen habe, ich könnte vielleicht auch einfach mal so eine Rasenecke nicht mähen und einfach mal wachsen lassen, was da wachsen will. Und da wundert man sich vielleicht auch, was da alles dann zum Vorschein kommt.
Genau, das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist, dass ich eine Vielfalt habe an Gehölzen, an Stauden und Gräsern. Warum? Weil Insekten manche Pflanzen sehr spezifisch aufsuchen. Das kann ich nicht immer voraussehen. Das heißt, durch meine Wildblumenwiese kann ich Vielfalt erreichen. Ich lasse den Rasen durchwachsen oder ich kann sogar so eine Wildblumenwiese anlegen.
Genau, da gibt es ja auch Samenmischungen in Samentüten, ja, die man kaufen kann. Also es wird uns schon ziemlich einfach gemacht. Ich brauche da nur die Fläche, da streue ich die Samen aus, drücke die vielleicht ein bisschen an, wässere das und dann heißt es beim Wachsen zugucken und dann freuen, wenn da ordentlich rumgeflogen wird.
Genau, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Quadratmeter, die ich mit verschiedenen Materialien dort ausstatten kann oder auch mit bestimmten Pflanzen. Und was eben auch ganz wichtig ist für die Insekten, dass ich auch zum Beispiel jetzt, wenn das Obst reift, dass ich dort Fallobst bereitstelle, ob es die Pflaume ist oder ob es der süßliche Apfel ist. Das ist etwas, was eine ganz tolle Nahrung für die Insekten darstellt. Das heißt, die Insekten brauchen ja Pflanzen aus verschiedenen Gründen heraus. Einmal die Blüte für Nektar und für Pollen. Sie brauchen das Blatt, um etwas abzufressen. Und sie brauchen den Stängel an der Pflanze, also verschiedene Organe, um dort die Verpuppung durchzuführen oder zu überwintern. Also das ist schon ein tolles System, was ich da fördern kann.
Und ich habe dann auch so eine Art Recycling-System bei mir im Garten. Ich muss nichts wegwerfen, alles wird wiederverwendet und der Kreislauf schließt sich und alle sind glücklich und leben zufrieden.
Ja, natürlich. Und wenn ich zum Beispiel auch noch etwas Holz im Garten habe, das ich dann natürlich in meinem Kaminofen umweltgerecht dort verbrenne und vorher trocken gelagert habe, dann kann ich mich wundern, wie zum Beispiel solche Holzstapel, die ich aufgeschüttet habe von Insekten, sehr, sehr toll angeflogen werden als Nisthilfe oder auch zum Verstecken.
Gut, also bei dem Totholzhaufen, da freuen sich auch manchmal noch andere, also Laufkäfer, Asseln, vielleicht auch Kröten, die dann auch mal auf Wanderschaft gehen bei mir im Garten und ein bisschen was wegputzen, was ich da gar nicht gerne haben will. Ja. Also es ist immer schon schön, eine Ecke vielleicht ein bisschen unordentlich zu lassen, ja, in der anderen so ein Totholzhaufen, ja, und dann schauen wir mal, was sich da alles bewegt.
Oder einfach Rindenstücke, Aufschichte liegen lasse, die sich dann nach und nach mit Laub zum Herbst zudecken. Und das ist eine tolle Möglichkeit, etwas für die Insekten zu tun. Oder auch für alle anderen Käfer und Tiere.
Genau, und was die aber auch noch brauchen, die brauchen was zu trinken. Also die wollen ja gerade auch, wenn es heiß ist, auch mal ein Schlückchen Wasser zu sich nehmen. Also sollte ich vielleicht auch eine Wasserschale stehen haben oder, ja, wenn ich doch einen größeren Garten habe, vielleicht auch einen kleinen Teich, wo ich dann eine Möglichkeit habe, noch einen kleinen Stein vielleicht so in diese Wasserfläche mit reinzusetzen, damit die Tiere da, die Insekten da landen können und dann können sie auch mal einen Schluck trinken, wenn sie Durst haben.
Genau, es ist einfach, gibt die Vogeltränken gibt es, die auch sehr gerne von Insekten aufgesucht werden und du hast ja schon gesagt, entscheidend ist, dass ich so ein paar Kieselsteine reinlege, dass die Insekten eine leichte Anflugmöglichkeit haben und das ist toll zu beobachten. Ich bleibe jetzt bei der kleinen Vogeltränke. Die nächste Stufe wäre zum Beispiel ein Maurerkübel, der irgendwo eingesenkt ist im Garten, der dann so vielleicht 80, 90 Zentimeter Durchmesser hat und da kann auch eine Seerose wunderbar drin blühen. Das heißt, dann habe ich etwas, habe einen kleinen Mini-Teich und kann etwas für die Insekten tun. Wichtig ist eben, ganz wichtig, gerade in den letzten trockenen Sommern, die Wasserversorgung für die Insekten, aber auch viele Vögel kommen dann natürlich.
Genau, und Wasser gehört ja auch irgendwie mit in, ja, die Gartengestaltung. Ja. Also ein wichtiges Element, nicht nur für die Insekten, sondern auch für uns, fürs Auge oder auch fürs Ohr. Ja. Wenn es irgendwo so ein bisschen plätschert, das mag beruhigend klingen, wenn es nicht den ganzen Tag vielleicht plätschert und man sich dann sagt, oh, ich muss jetzt schon wieder los auf Toilette, weil es animiert mich da immer, das Geplätschere.
Ja, oder den Nachbarn nervt. Nein, das ist ganz toll zu sehen, das sehen wir auch bei uns im eigenen Garten. Wir haben einen kleinen Bachlauf dort angelegt und wenn das Wasser morgens plätschert und die Vögel scheinen das zu hören, zu spüren, die kommen sofort angeflogen, wenn sie das plätschernde Geräusche hören und dazu kommen natürlich dann auch viele Insekten. Ist sehr schön anzusehen in Verbindung mit verschiedenen Stauden natürlich drumherum.
Das ist also dann für die Vögel und Insekten das Zeichen, Burkhard hat den Tisch gedeckt.
Ja, sozusagen, genau, ja.
Schmetterlinge, also die sind ja auch ungemein wichtig. Die wollen wir auch gerne im Garten haben. Und auch da ja, gibt es ja so verschiedene: Admiral, Tagfaunauge, Distelfalter, der kleine Fuchs. Die sind ja wirklich ganz, ganz selten geworden in den Gärten. Es gibt bei uns in Deutschland 3700 Schmetterlingsarten. Viele sind vom Aussterben bedroht. Ja, da fehlt auch das Nahrungsangebot in der freien Natur. Der Garten könnte aber auch für Schmetterlinge entsprechend interessant gemacht werden. Es gibt ja ganz viele Pflanzen, die den Schmetterlingen als Nektarspender dienen. Dazu gehören unter anderem der Lavendel, Phlox, Fetthenne, Disteln, Thymian, Bartblume oder auch das Blaukissen. Die sollten also unbedingt in den Gärten stehen. Und dann gibt es noch so einen echten Schmetterlingsmagneten. Wie heißt der?
Das ist der Schmetterlingsflieder oder auch Sommerflieder mit dem botanischen Namen Buddleia. Ein wunderschönes, sehr preiswertes Blütengehölz. Und was ist der Vorteil an diesem Blütengehölz? Es blüht dann also jetzt ab Ende Juni schon sehr reichhaltig. Und ich kann es leicht schneiden, ich kann es wunderbar klein halten oder groß halten. Und es ist fantastisch zu sehen, wie, also wenn es morgens ab 10 Uhr die Temperaturen entsprechend hoch sind, wie dann gerade die Insekten, aber vor allen Dingen die Hummeln und besonders die Schmetterlinge auf diesen Schmetterlingsflieder fliegen und dort Nektar tanken.
Also wenn wir sagen, er heißt Schmetterlingsflieder, dann kann man sich ja auch schon ungefähr so ein bisschen vorstellen, wie der aussieht. Also so ein luftiger Strauch, sage ich mal, mit länglichen Blütendolden so langgezogen. Ja. Und da ist wirklich, ich hatte den auch mal, der musste leider dann irgendwann mal weg, aber da ist den ganzen Tag dann Schmetterlingsan- und Abflug angesagt.
Ja, weil auch dieses Gehölz, der Schmetterlingsflieder, wunderbar duftet. Es gibt es in verschiedenen Farben, in Weiß, in Violett, in Rosa, lange Blütenrispen und hält die Blüte, die Einzelblüte hält sehr lange und ist einfach toll zu sehen, wie eine einzelne Pflanze, wie ein Magnet auf die Insekten, auf Hummeln, auch auf die Schmetterlinge wirkt und vor allen Dingen Admiral und Tagfaunauge sind häufige Gäste dort auf dem Schmetterlingsflieder. Und wenn der dann so etwas in der Abblüte ist, dann beginnt ja auch die Rispenhortensie zu blühen und dann zeigen die Pflanzen eine tolle Blüte und die wird auch sehr gerne bei der Rispenhortensie von vielen Insekten, von Hummeln, von vor allen Dingen aber auch von Solitärbienen und auch von Schmetterlingen aufgesucht.
Zum Thema Hortensien haben wir ja auch schon, wie ich finde, einen schönen Podcast gemacht. Also wer da mal reinhören möchte, herzlich gerne. Und nochmal zum Schmetterlingsflieder. Da gehen ja alle Schmetterlinge, so habe ich das beobachtet, ran. Aber gibt es auch so Pflanzen, auf die jetzt nur der Admiral fliegt? Oder?
Bestimmte Schmetterlinge brauchen sehr spezielle Pflanzen, um dort Nahrung zu finden und die sie auch für also ihre Entwicklung brauchen. Das ist einmal der Dost, aber auch zum Beispiel die Distel. Aber vor allen Dingen ist es die Brennnessel, die sie brauchen, um dort das Larvenstadium absolvieren zu können. Ohne Brennnessel wird es dauerhaft keine Schmetterlinge geben
und Falter geben. Das ist wichtig, dass wir sagen, wir wollen nicht nur die bunten, tollen Falter im Garten haben und bieten denen etwas, sondern auch der Nachwuchs, also die Raupen, die müssen ja irgendwo sich ernähren und da sind halt gerade die Brennnesseln ganz wichtig und da sollte man sich auch nicht scheuen, vielleicht 10, 15 Brennnesseln irgendwo im Garten zu haben, meine Güte, die stören ja vielleicht auch nicht, wenn da so eine Ecke weiter weg ist von meinem Sitzplatz vielleicht, wenn ich sage, die gefallen mir optisch nicht so gut, aber die sind halt essentiell wichtig für die Raupen und ohne Raupen haben wir später auch keine Schmetterlinge.
Das ist richtig und das hier muss man sicherlich dann die etwas größeren Gärten ansprechen, beziehungsweise dort die Gartenfreunde in diesen Gärten, dass sie etwas auch dort für den Erhalt von Brennnesseln dort umsetzen und dann gibt es auch eine tolle Förderung der Schmetterlinge.
Also so ein naturnaher Garten hat schon was für sich. Es muss nicht alles abgezirkelt und kleingeschnitten sein, sondern lass doch da mal ein bisschen was rauskommen, lass da mal ein bisschen was wachsen, was du vielleicht selbst nicht so ganz toll findest. Aber die Insekten brauchen das halt.
Natürlich ist ein naturnaher Garten dort, wo alles wächst, wie es möchte, der fördert das Insektenleben ungemein. Aber auf der anderen Seite soll ja auch ein Kompromiss gefunden werden zwischen einem gestalteten Garten und einem naturnahen Garten. Und da haben wir ja gezeigt, was wir machen können. Und das ist klasse, dass es diese Mischkultur gibt.
Und wenn wir über Schmetterlinge sprechen, dann müssen wir auch daran denken, also die sind ja nicht nur wichtig für uns, weil wir die schön finden, sondern die bestäuben ja auch.
Die bestäuben ja auch und es ist bekannt, dass ohne Insekten die Landwirtschaft, der Obstbau, der Gemüsebau sicherlich nicht dauerhaft bestehen kann. Das ist weltweit eindeutig so und deswegen müssen wir überall etwas für die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Insekten, für die Schmetterlinge, für die Hummeln und auch für die vielen verschiedenen Bienenarten umsetzen.
Es gab mal Projekte, da ging es um Tomatenpflanzungen in großen Gewächshäusern. Da dachte man mal, ach, wir gehen mal weg von den Hummeln und bestäuben ganz anders, also vielleicht mit dem Pinsel oder mit Wind durchgejagt und so weiter. Aber war nicht so effektiv, als wenn die Hummel dort unterwegs war. Und da hat man hinterher wieder gesagt, nee, das bringt auf Dauer nichts. Wir brauchen wieder die Hummeln, die hier die Tomaten bestäuben.
Das ist richtig. Und zu meiner aktiven Zeit haben wir dort im Bereich der Tomatensortenprüfung wirklich Hummelvölker dort in die Gewächshäuser gesetzt. Und die haben dann sehr intensiv die Tomaten bestäubt. Und irgendwann sind sie dann in die umgegenden Gärten sozusagen entflogen. War nicht schlimm. Sie hatten bei uns hervorragende Arbeit geleistet.
Vom Garten gucken wir jetzt mal in die Mehrfamilienhäuser vielleicht so ein bisschen, denn es gibt ja auch ganz viele, die einen Balkon haben und sagen, ja, ich möchte auch mitmachen, ich will auch den Insekten was Gutes tun und das geht ja auch auf dem Balkon ganz gut. Ich kann da Kübel hinstellen, ich kann die Balkonkästen entsprechend bepflanzen. Was wäre denn vielleicht so die Grundausstattung für einen insektenfreundlichen Balkon?
Für einen insektenfreundlichen Balkon hängt natürlich dann auch von dem Geschmack des Einzelnen ab. Sicherlich sollte man Pflanzen mit Blüten wählen, die eine Blütenrispe haben. Das heißt, wo die Blüten einzeln stehen und nicht stark gefüllt sind. Und da kann man als erstes das Zauberglöckchen nennen. Man kann die Verbenen nennen, die wunderbar blühen. Man kann den Polsterflox nennen, die Vanilleblume. Und was natürlich ganz klasse funktioniert, ist der Salbei in verschiedenen Formen, in verschiedenen Farben. Das sieht schön aus, der Elfenspiegel. Das heißt, das sind verschiedene Pflanzen, die ich im Balkonkasten miteinander kombinieren kann. Und dann habe ich eine sehr schöne Blüte und dann vor allen Dingen aber auch sicherlich auch ein sehr, tue ich etwas Wirkungsvolles für die Insekten.
Und Obst und Gemüse kann ich aber auch auf meinem Balkon. Ne? Also wenn ich so einen Kübel habe in der Tomatenpflanze, dann habe ich jetzt die gelben Blüten dran, da kommt die Hummel und schon ein paar Wochen später kann ich ernten. Erdbeeren gehen auch. Also ich kann so ein kleines Gartenparadies, Sommerparadies mir auf meinem Balkon schon schaffen und kann da auch sogar ein bisschen was ernten.
Natürlich, ich habe Naschobst auf der einen Seite, das Naschgemüse und die Pflanzenvielfalt. Das sieht sehr schön aus und deswegen gibt es ja auch diese Aktion, ich habe es glaube ich vorhin erwähnt, die sich Bee dabei, also Bee, die englische Bezeichnung für die Biene, Bee dabei, wo man dann von Nürnberg aus, hat bundesweit viel Resonanz erfahren, wo ich dort dann wirklich etwas tun kann für einen sehr schönen Balkon. Sieht toll aus. Ich kann etwas für die Vielfalt dort machen und ich kann vor allen Dingen mich an den schönen Farben erfreuen. Und Gemüse und Obst, eine Zwergtomate, geht doch wunderbar.
Ja, und wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, werden wir die Gärten noch intensiver so herrichten, dass die Insekten glücklich sind und zufrieden sind, weil wir als Menschen sagen, naja, anders geht's ja gar nicht. Ne? Also sonst treten wir uns selber vors Bein. Und wenn wir nicht die Insekten unterstützen, damit sie eben für uns auch etwas machen und für sich auch leben können.
Natürlich, ich muss ja selber meinen Beitrag leisten. Sei es, ich habe einen riesengroßen Garten, ich habe einen kleinen Garten, ich habe eine Terrasse oder Balkon und dann kann ich etwas für die Vielfalt tun. Einmal möchte ich natürlich blühende Pflanzen haben, es soll mir ja gefallen, ich möchte mich freuen, wenn ich die Pflanzenvielfalt sehe und dann kann ich durch eine tolle Zusammenstellung, die wir ja vorhin schon mal erläutert haben, einiges tun, damit auch die Insekten sich erfreuen und wenn ich dann natürlich auch noch dran denke, auf dem Balkon, auf der Terrasse eine kleine Wasserstelle zu haben, wo die Vögel, weiß ich nicht, ob die zu einem Balkon fliegen, aber vor allen Dingen die Insekten dann dort Wasser finden, das ist eine tolle Sache, das rundet das ab.
Genau. Und wir wollen ja alle glücklich sein. Und wenn wir auch die Insekten glücklich machen, dann hilft das ja wunderbar. Und wir brauchen ja eben auch Obst und Gemüse. Und die großen Erwerbsanbauer sind ja auch froh, wenn vielleicht die Wildbienen weiter gefördert werden. Denn ohne die kommt ja im alten Land oder in anderen großen Obstanbauregionen, kommt man ja nicht zurecht.
Man hört ja aus verschiedenen Staaten, aus verschiedenen Ländern, wie die Insektenvielfalt abgenommen hat und wie es dort erhebliche Probleme gibt, dass landwirtschaftliche Kulturen, dass Obst bestäubt wird und dass es viele Projekte gibt, wie man das fördern kann. Wir selber können hier bei uns eine Menge dazu beitragen. Das heißt, wir können durch Gestaltung der Pflanzenvielfalt etwas erreichen. Wir hatten ja das erwähnt, bestimmte Blühfolgen im Garten umsetzen oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon, bestimmte Balkonkästen dort so zusammensetzen, dass die Insekten sich freuen. Wir freuen uns, wir können etwas für die Wasserversorgung tun. Und dass also dieses, was wir hier gerade erläutert haben, gewaltigen Zuspruch hat, zeigen ja die verschiedenen Bewegungen in Deutschland, die sehr stark unterstützt werden. Ging von Bayern aus, wo plötzlich Hunderttausende dort sich dafür bereit erklärt hatten, hatten unterschrieben, hatten unterzeichnet, die Vielfalt zu fördern. Das ist eine ganz tolle Bewegung. Die wird nicht vielen gefallen. Die Landwirtschaft sieht das etwas skeptisch. Aber wenn jeder sich etwas bemüht, etwas zu verändern, das ist ja das Ziel. Wir wollen ja keine Grenzen setzen oder Grenzen schaffen, sondern einfach Kompromisse finden.
Genau, und wir sollten vielleicht dann auch in unserem eigenen kleinen Garten erstmal anfangen mit kleinen Schritten. Und wenn alle etwas machen, dann kann das schon eine gewaltige Bewegung werden.
Genau, davon gehe ich aus und das soll auch, und ich hoffe, dass auch so ein Podcast dazu beiträgt, dass man ein wenig nachdenkt. Und es ist ja auch das Ziel, man muss ja auch ein wenig auf die Gartengröße schauen, auf die Möglichkeiten, die ich habe, auch auf die finanziellen Möglichkeiten habe. Also man kann nur anregen, etwas nachzudenken und dann summt und brummt das gewaltig weiter.
Also wir haben ja den Podcast-Hörern und Hörerinnen jetzt ganz viele Tipps gegeben, Burkhard. Dafür ganz herzlichen Dank. Lasst es wirklich draußen ordentlich summen und brummen in den Gärten. Das hilft den Insekten und am Ende eben auch uns. Burkhard, dann nochmal vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Gerne.
Burkhard Spellerberg, Vorsitzender des Vereins Rosen- und Gartenwelten in Hannover. Ich bin Ralf Walter, Gartenredakteur beim NDR. Und ja, wir freuen uns schon auf die Sommersaison, auf ein tolles Wetter und richtig viel Bewegung im Garten. Was hast du als nächstes vor, ganz schnell noch im Garten?
Als nächstes werde ich heute die Rosen ausschneiden. Und das ist ja auch etwas ganz Spannendes und wir haben das Thema Rosen ja gar nicht so weit erwähnt, warum die Rosen sind verblüht und wir haben gerade so eine wunderschöne Rose, die nennt sich Bienenweide Rosa.
Ah, und genau.
Toll von den Bienen angeflogen. Nein, als nächstes, wir waren ein paar Tage unterwegs, gilt es darum im Garten ein wenig die Rosen auszuschneiden und wir haben auch festgestellt, das Wildkraut wächst munter, der Giersch muss etwas bekämpft werden, also es gibt genug zu tun.
Gut, Giersch ist aber auch was für die ganz normale Gabel, also den kann man ja auch essen. Aber nochmal ganz kurz, die Bienenweide, die hat ja der Name ist ja schon Programm. Ne? Also die gibt es in schönen Farben. Also wer eine schöne Rose haben will, der kann mit der Bienenweide natürlich auch den Bienen ordentlich helfen.
Das ist ganz spannend zu beobachten. Diesen Rosentyp, das heißt einfach blühend, kleine Blüte, strauchartig wachsend. Bienenweide Rosa ist eine oder Alexander von Humboldt ist eine andere oder Schneeflocke ist eine weißblühende. Die hat es seit vielen Jahren gegeben und sie waren etwas in Vergessenheit geraten. Plötzlich kommt die Aktion, fördert die Bienen und es ist schön zu sehen, wie dieser Rosentyp sehr stark nachgefragt wird. Und was man natürlich dann auch so ein bisschen mit Spannung oder auch Skepsis sieht, man geht in irgendeinen Discount, da man sieht alle möglichen Pflanzen und überall sieht man plötzlich ein Bienensymbol auf irgendwelchen Pflanzen, wo ich mich frage, wie sollen die denn bloß die Bienen fördern? Also bleiben wir also bei der Rose mit der tollen Sorte Bienenweide Rosa, tut man eine Menge Gutes für die Insektenvielfalt.
Ja, so wollen wir das handhaben. Also die Bienenweide ab in die Gärten damit. Und nochmal ganz herzlichen Dank, Burkhard. Und dann, ja, sag ich mal, bis bald.
Ja, bis bald, Ralf.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.